Okay, also vielen Dank für alles, was bis jetzt war. Das war einfach schön, auch Abendmahl zu feiern. Ich habe so gedacht, wie kriege ich den Übergang vom Abendmahl zu meinem Thema hin? Das ist nicht ganz einfach, weil ich heute über Geld reden werde. Der Übergang ist aber eigentlich nicht so schwer. Denn was wir da gerade gefeiert haben, bedeutet ja nicht, dass Jesus so einen Bereich in unserem Leben hat, so unser Glaubensbereich, und dann gibt's die Familie, und dann gibt's den Beruf, und dann gibt's die Hobbys, und dann gibt's Sport und so. Und Jesus ist so ein Bereich in unserem Leben. Sondern was wir gerade gefeiert haben, ist, dass er über allem regiert. Und wir sagen, also das ist sein Bund, den er anbietet in seinem Blut. Das ist das Zeichen eines Bundes, eines Vertrages mit Jesus. Und wir sagen ja dazu, wenn wir das Abendmahl feiern. Ups, denkt der eine oder andere, hätte ich vielleicht dann doch anders machen sollen? Nein. Ich glaube, dass Gott da ganz, ganz empfänglich ist für jeden von uns und sich freut über jeden, der in seinem Verständnis auf ihn zugeht und reagiert auf das Angebot, was er hat. So, wenn Jesus nicht nur ein Teilbereich unseres Lebens ist, sondern regiert in unserem Leben, dann regiert er natürlich auch über unser Geld. Oder haben wir das ausgelagert? Haben wir gesagt, nee, das machen wir dann doch selber. Ich würde mit einer vorschnellen Antwort vorsichtig sein. Wir haben ja eine Predigtreihe im April und im Mai und heute ist der letzte Predigt zu dieser Predigtreihe. Und diese Predigtreihe hat den Titel was ist der nächste praktische Schritt? Und dann in einem speziellen Lebensbereich. Und jetzt geht's halt um Besitz, Reichtum, Geld, Finanzen. Das ist das Thema heute. Und deswegen habe ich da mal so ein paar Scheine an die Wand geworfen. Mit einem verzerrten Gesicht im Hintergrund, um deutlich zu machen, dass Geld sehr zwiespältig ist. Geld kann sehr segensreich sein, Geld kann aber auch sehr ein Fluch sein. Und ich möchte euch mit auf einen Weg nehmen, der sich in drei Schritte untergliedert. Und zwar möchte ich euch erst etwas sagen zum Betrug des Reichtums. Da gibt es eine Bibelstelle, wo genau dieser Wortlaut benutzt wird. Und ich möchte das mal ein bisschen durchleuchten, was das ist, dass Geld uns betrügt. Als zweites, welche Haltung oder Einstellung wir zum Geld haben sollten. Und als drittes dann tatsächlich dieser Schritt. Was ist denn der nächste Vertrauensschritt im Bereich von Geld oder Finanzen? Denn ich glaube, man muss erstens wissen, welche Gefahren Geld besitzt. Dann muss man die richtige Haltung zum Geld bekommen. Und ich glaube, erst dann, danach, kann man auf Vertrauensschritte gehen. Wenn man der Lüge oder dem Betrug des Geldes unterliegt, wird man keine Vertrauensschritte gehen. Wenn man eine falsche Haltung hat zum Geld, wird man keine Vertrauensschritte gehen. Sondern man wird die erst dann gehen, wenn diese beiden Dinge geklärt sind und deswegen diese Reihenfolge. Gut, als erstes möchte ich gerne über den Betrug des Reichtums sprechen. Jesus beschreibt in einem Gleichnis das menschliche Herz wie ein Boden. Und er sagt, es ist so, dass das Wort vom Reich Gottes, das Wort der Wahrheit, ist wie Samenkörner, die ausgestreut werden von einem Sämann. Und der Sämann streut die aus und einige fallen auf den Weg. Und die Vögel kommen sofort, picken diese Körner auf und sie sind weg. Das heißt, sie können überhaupt nicht das tun, wozu sie da sind, nämlich Frucht zu bringen. Dann gibt es einen zweiten Bereich, das ist so am Wegesrand. Das ist ein sehr dünner Bodenbelag, wo die Saat ganz schnell aufgeht. Aber dann kommt die Sonne und dann ist sofort welk und kaputt. Und dann gibt es einen dritten Bereich und genau da wird von dem Betrug des Reichtums gesprochen. Das ist, wenn die Saatkorne unter die Dornen fallen. Da wird also verglichen, dass die Saat unter die Dornen fällt, dass dieses Saatgut erstickt wird. Und ich kann das mal vorlesen und alle Fremdsprachler können es da oben sehen. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht. Das heißt, das menschliche Herz, was ja symbolisch der Boden ist, wo jetzt die gute Nachricht von Gott drauf fällt, ja, wo einem gesagt wird, Gott liebt dich, Gott hat einen Plan für dein Leben, Gott hat eine Antwort geschaffen auf Fragen des Todes, hat eine Antwort geschaffen auf die Frage der Schuld, das haben wir gerade gefeiert. Dieses Wort fällt vielleicht in das Herz rein und dann kommen finanzielle Sorgen, dann kommen Betrug des Reichtums, Betrug des Geldes kommt dann. Und dann wird diese gute Saat, die ewiges Leben hervorbringen will, wird erstickt, wie von Dornen. Okay, das ist das Bild. Und da kommt dieser Ausdruck her, Betrug des Reichtums. Und ich habe mir überlegt, was ist das eigentlich, was den Reichtum zu etwas Betrügerischem macht? Was ist das, was den Reichtum dazu macht, dass wir belogen werden? Wir können also von Besitz und Reichtum uns echt belügen lassen. Und ich möchte in der Kürze der Zeit nur kurz drei Lügen darstellen, die die Bibel beschreibt. Ja? Und ich habe da auch jetzt keine weiteren Bibelstellen, die da oben an der Wand erscheinen, sondern werde euch einfach ein paar Bibelstellen erzählen. Das erste ist, die Lüge oder der Betrug ist, dass Geld uns Sicherheit verschafft und Sorglosigkeit. Das ist der erste Betrug des Reichtums. Der Reichtum oder das Geld will uns glauben machen, wir sind in Sicherheit. Unser gesamtes Versicherungssystem in unserem Land basiert auf dieser Lüge. Ja, wir müssen nur eine genug Versicherung haben, dann kann ruhig was passieren, aber wir sind ja abgesichert. Wir haben unser ganzes Vertrauen in Geld investiert, was unsere Sicherheit anbetrifft. In Sprüche 11, Vers 28, da steht, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Aber wie Laub werden die Gerechten sprossen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, wenn du auf dein Geld vertraust, dann wirst du fallen wie ein welkes Blatt im Herbst. Lebe so, wie es Gott gefällt, dann wirst du aufblühen wie die Pflanzen im Frühling. Auch ein schönes Bild, dass das Vertrauen in Geld letztendlich nicht zu dem führt, wozu es verführt. Es gibt eine Geschichte im Lukas-Evangelium, die Jesus erzählt, von einem Mann, der hat echt super Ertrag in dem Jahr oder vielleicht auch über mehrere Jahre. Und der überlegt sich, was mache ich mit dem Ertrag, den ich habe? Was mache ich mit den Früchten, die ich einnehme? Was mache ich mit dem ganzen Korn? Also es ist alles bäuerliche Bilder. Und dann sagt er, wisst ihr was, ich reiß meine alten Scheunen alle ab, die sind zu klein dafür, ich baue mir größere Scheunen und da lagere ich alles drin. Und dann kann ich davon leben und dann kann ich es mir gut gehen lassen. Und die nächsten Jahre bin ich sorgenfrei. Betrug des Reichtums, das Geld oder Besitz oder Reichtum uns sorgenfrei macht. Und dann heißt es da, wie verrückt bist du denn? Morgen früh kannst du sterben. Morgen ist alles vorbei und du hast gedacht, jetzt ist alles sorglos. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Dummer, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt, aber nicht reich ist im Hinblick auf Gott. Der Betrug des Reichtums will uns glauben machen, dass wenn wir Geld haben, dass wir dann Sicherheit und Sorglosigkeit haben. Der zweite Betrug des Reichtums ist, dass unser Wert von dem Besitz abhängt. Ihr kennt dieses Sprichwort, hast du was, dann bist du was. Das ist ein Betrug des Reichtums, das ist eine Lüge, es stimmt nicht. Du bist nicht derjenige, der du bist, weil du viel oder wenig Geld hast. Ja? Uns wird das aber ewig beigebracht. Unsere ganze Arbeitswelt, unser ganzes Leistungsdenken, unser Kostendenken ist total verseucht von dieser Lüge. Ja, das führt dazu, dass der menschliche Wert vom Besitz abhängt. Also Kinder, Alte und Kranke sind Kostenfaktoren. Da muss man Geld reinstecken. Darüber hinaus sind diejenigen, die produktiv sind, wertschöpfend sind, die sind natürlich wertvoller. Ist doch klar. Aber es ist absolut eine Lüge. In Gottes Augen ist Besitz, hat überhaupt nichts mit Wert zu tun. Gar nichts. Wir haben der Lüge oder laufen der Lüge allzu oft hinterher, dass unser Wert davon abhängt, das von dem, was wir besitzen oder darstellen, von unserem Status. Also, glaube nicht, du bist irgendwie wertvoller, weil du Ingenieur bist, weil du bist irgendwie wertvoller, weil du irgendwie Manager bist oder Rechtsanwalt oder was weiß ich, was hermacht, was auch was mit Geld zu tun hat, mit Verdienst, mit Einkommen. Das ist eine Lüge. Und da würden wir vielleicht schnell zu sagen, ja, ja. Aber ich will euch jetzt mal zeigen, dass es unter uns Christen auch Lehren gibt, die uns total auf den Leim führen und wo wir betrogen werden vom Reichtum. Denn es gibt tatsächlich Richtungen unter den Christen, die sagen, du kannst an dem Besitz eines Menschen erkennen, ob er gesegnet ist oder nicht. Geht's dem gut? Hat er viel Geld? Ist das viel Segen von Gott? Geht's dem schlecht? Oh, das ist wohl ein Fluch. Der ist wohl nicht gesegnet. Ich sage euch ganz schnell, warum das total absurd ist. So sind übrigens auch die Pharisäer mit Jesus umgesprungen. Jesus war schlicht und ergreifend arm. Und wenn Jesus arm war, war er nach der Theologie nicht gesegnet. Ich frage euch, war Jesus ein gesegneter Mann, ja oder nein? Der war sowas von gesegnet. Aber das lag nicht an seinem Besitz. Der hatte das Nötigste zum Leben. Der hatte auch so seine Versorgungskanäle von Gott her, wie sein Vater im Himmel ihn versorgt hat. Und das war ihm genug. Er wusste, sein eigentlicher Reichtum ist etwas völlig anderes. Hat mit Geld überhaupt nichts zu tun. Hat was mit der Beziehung zu seinem Vater im Himmel zu tun. Jesus sagt ja auch, wo in die Synagoge die Witwe reinkommt und nur ihren Pfennig da abgibt, nur ihren kleinen Cent da in die Opferkisten wirft, hier in die Kollekte, nur so ein bisschen. Und dann kommt einer, der macht da so Geldscheine, tschakka. Da sagt Jesus, die hat mehr gegeben als der. Die hat mehr gegeben, weil die hat nicht aus ihrem Überfluss gegeben, sondern die hat ihr letztes bisschen gegeben. Und das ist weit mehr vom Wert vor Gott her. Das heißt, Geld betrügt uns. Reichtum betrügt uns. Jesus ist recht klar, was Finanzen anbetrifft. Er sagt, jedem, dem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet. Also wenn du reich bist, glaubst du bist reich oder das ist halt was, wo du mit umgehen kannst. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet. Wem viel anvertraut ist, von dem wird viel gefordert werden. Da kam mal, das ist diese Bibelstelle, die da oben steht, aus Matthäus 19, 16 bis 23, da kam mal ein junger Mann zu Jesus und hat gesagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und dann sagt Jesus erstmal, ja, halt doch die Gebote Gottes, dann ist doch gut. Und dann hat er gesagt, ja, was sind denn die Gebote? Er soll es nicht Ehe brechen, er soll es nicht stehlen, er soll es keine umbringen und so weiter. Sagt er, habe ich alles gemacht. Okay, sagt Jesus, eine Sache fehlt noch. Verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Und dann folge mir nach. Ja, fand ich interessant, die Reihenfolge. Also ich habe gerade gesagt, man soll Jesus nachfolgen und dann sozusagen überlegen, was bedeutet das. Aber Jesus hat es irgendwie andersrum gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Er sollte alles verkaufen, was er hatte und es den Armen geben. Und dann merkte der plötzlich, wo er gefangen war in seinem Herzen. Dann merkte er plötzlich, da heißt es nämlich, er ging traurig weg, weil er hatte viele Güter. Und Jesus erklärt den Jüngern, dass es schwieriger ist für reiche Menschen, ins Reich Gottes durchzubrechen, als für arme Menschen. Warum? Wegen des Betrugs des Reichtums. Heißt das jetzt, dass jeder, der irgendwie Geld hat, alles weggeben soll? Nein, das heißt das noch lange nicht. Jesus hat aber bei diesem speziellen Mann den Finger genau in die Wunde gelegt. Und das war die Abhängigkeit vom Geld, die Abhängigkeit vom Reichtum, vielleicht vom Status, man weiß es nicht. Das geht da nicht draus hervor. Das Dritte, wo ich euch mit reinnehmen möchte, ist, dass der Reichtum uns betrügt und zwar uns Glauben machen will. Wer Geld hat, hat mehr Möglichkeiten. Wer Geld hat, hat mehr Freiheit. Klingt eigentlich sehr verlockend, ne? Wir müssen deswegen mehr Geld verdienen, damit wir mehr Möglichkeiten haben. So, ich kann keine Weltreise machen, wenn ich kein Geld dafür habe, ist klar. Diese ganzen Erfahrungen weltweit kann ich nicht machen. Und ich habe darüber nachgedacht. Und ich habe gedacht, ist ja auch nichts Verwerfliches, sein Geld einzusetzen, um Erfahrungen sozusagen sich zu verwirklichen. Das ist ja nicht schlimm. Aber mir ist so aufgefallen, dass ich glaube, dass die Lüge darin liegt, dass wir fantasielos werden. So will ich das mal sagen. Ich beschreibe das mal mit dem Ausdruck, Not macht erfinderisch. Not macht erfinderisch. Ich glaube nicht, dass der mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten hat, der mehr Geld hat, sondern ich glaube, dass der mehr Möglichkeiten und mehr Freiheiten hat, der mehr Kreativität hat, der mehr Fantasie hat. Ich will euch ein Beispiel geben. Dieses Gebäude hier ist im Verhältnis zu dem, was wir an Geld hierfür ausgegeben haben, viel mehr wert. Viel mehr wert. Also da ist dieses Gebäude ist deswegen so günstig umgebaut worden, weil unglaublich viel Kreativität in dieser Gemeinde freigesetzt worden ist. Und deswegen brauchten wir nicht so viel Geld, wie andere gebraucht hätten, die sich aufs Geld verlassen hätten und hätten gesagt, haben wir nur genug Geld, dann bauen wir das vernünftig und fertig ist und haben wir kein Problem mit. Nein, wir haben gewusst, Gott will auch hier was von seinem Volk mit irgendwie drin haben. Und das ist die Kreativität, die in uns ist. Da haben sich Leute Gedanken gemacht über Wandfarben, über Gestaltung, über Holz, über alle möglichen Dinge wurde sich Gedanken gemacht. Und Ideen wurden zusammengefasst. Und unheimlich viel Kreativität wird freigesetzt. Und ich glaube, deswegen sind wir so günstig davongekommen. Ja, nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel. Ich kann das ja mal erzählen. Wir haben einen guten Kontakt zu Menschen aus Nordirland, schon seit vielen, vielen Jahren. Und es gab eine Situation, wo ich Lust hatte, die zu besuchen. Ja? Und ich habe mir so überlegt, wie kommst du da am günstigsten hin? Weil damals mit Flugzeug und so war kein Thema für mich. Dann habe ich mich informiert und habe festgestellt, damals konnte man auf die Autofähren nach England rüber und von da aus nach Irland rüber konnte man sein Fahrrad umsonst mitnehmen. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, Zeit ist nicht das Problem, fährst du mit dem Fahrrad da oben hin. Und da habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin nach Nordirland gefahren. Und ihr glaubt nicht, was ich alles erlebt habe auf dieser Reise. Wertschöpfung ohne Ende mit ganz wenig Geld. Also wer mir einreden will, dass man mit Geld mehr Möglichkeiten hat, der sagt, nee, du hast nicht mehr Möglichkeiten. Aber die Versuchung, so zu denken, ist groß, nicht wahr? Ich habe euch erwischt, ihr habt auch so gedacht. Ich weiß das. Denkt nicht, wer mehr Geld hat, hat mehr Freiheit. Das heißt das überhaupt nicht. Der Jüngling, von dem ich euch erzählt habe, der hatte keine Freiheit. Der war gebunden wegen seines vielen Geldes. Der hatte keine innere Freiheit. Also, drei Beispiele dafür, was es bedeutet, dass der Reichtum betrügerisch ist. Dass er uns suggeriert Dinge, die gelogen sind. Die stimmen einfach nicht. Sicherheit, Status, Wert und eben auch Freiheit und Möglichkeiten. Ich habe da mal die Tafel hingestellt, weil ich euch kurz mal was aufmalen will. Nur als kurze Erklärung. Also ich glaube, dass Gott uns in eine wachstümliche Entwicklung schaffen will. Und das Erste, was vielleicht das Schlimmste ist eigentlich, jetzt schreibt er natürlich nicht mehr, Geld, kann man das lesen? Ah ja, lasst, können wir mal einen Stift holen, das wäre echt super. Geldliebe. Also, Geldliebe. Und die Bibel sagt an einer Stelle, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ja, das heißt so in 1. Timotheus 6, Vers 10, die Wurzel allen Böses. Denn eine Wurzel allen Böses ist die Geldliebe. So, also Gott will uns wegbringen davon, dass wir das Geld lieben. Und er möchte uns ja irgendwie dahin bringen, dass wir ihn lieben. Nicht das Geld, sondern ihn lieben. Und das nächste, was vielleicht eine Verbesserung darstellt, was aber nicht das Endziel ist, ist, dass wir gute Verwalter werden. Ach, Quatsch. Verwalter. Dass wir gute Verwalter werden. Das heißt, dass wir lernen, mit dem uns Anvertrauten gut umzugehen. Dazu muss ich aber erstmal mein Denken erneuern, dass es mir nicht gehört, sondern dass ich es nur verwalte. Ein Betrug, ein weiterer Betrug, den habe ich jetzt nicht aufgelegt. Ein weiterer Betrug des Reichtums ist, dass die Dinge uns gehören. Die Bibel sagt, sie sind uns anvertraut. Wir sind Verwalter. Weil Ende des Lebens ist sowieso alles vorbei mit dem Besitz. Da geht's in irgendwelche anderen Hände, wird vererbt oder, ja, also das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt der Volksmund. Ne? So als nächstes, und das ist das, wo Gott hin will, ist, er möchte gerne, dass wir Also hier gehen wir gut mit Geld um, machen keine Schulden, haushalten gut, übertreiben es nicht, haben keine ausgesprochene Liebe zum Geld. Komm gut klar, ja, so, das ist so verwalten. Wir verwalten das Geld gut. Und was aber Gott möchte, ist, dass unser Herz verändert wird. Und er möchte gerne, dass wir werden wie er, nämlich großzügig. Großzügigkeit. Er möchte sein Bild in uns prägen. Er möchte sein Wesen, wie er ist, freigiebig, großzügig. Das möchte er, dass wir das auch werden. Und das ist absolut das Gegenteil davon. Jemand, der das Geld liebt, kann nicht großzügig sein. So, und das sind so Entwicklungsstufen, in denen wir so sind. Ich möchte vielleicht, um diesen ersten Abschnitt mal abzuschließen, zu sagen und eine Bibelstelle dazu vorlesen, dass Glaube oder Vertrauen an Gott in einer direkten Konkurrenz steht zum Vertrauen in Geld. Wenn ich Geld vertraue, wenn ich diesen Lügen glaube, Betrug des Reichtums glaube, dann sind das alles Dinge, die eigentlich Gott erfüllen möchte. Gott möchte uns Sicherheit geben. Gott möchte uns Wert geben. Gott möchte uns in Freiheit führen. Das ist alles sein Job. Wenn wir das dem Geld sozusagen zuordnen, dann nehmen wir Gott die Ehre weg, wir nehmen Gott die Möglichkeiten weg. Wir folgen eigentlich nicht mehr Gott, sondern wir folgen dem Geld. In Matthäus 6, 19 bis 21 steht, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Dienen. Ja? Es geht nicht darum, dass man kein Geld hat oder so, es geht darum, wem dient man. Und man kann nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Geld dienen. Das geht nicht. Also das geht nicht. Man kann auch nicht Gott lieben und das Geld lieben. Also das schließt sich gegenseitig aus. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Nachdem wir uns mal überlegt haben, wo werden wir denn belogen von dem Geld? Wo werden wir denn belogen von dem Reichtum? Wo suggeriert uns denn unsere Gesellschaft, dass du bist wertvoll, weil du was hast? Oder du bist in Sicherheit, weil du was hast? Oder du hast viel mehr Möglichkeiten, weil du was hast? Dann kommen wir dann jetzt, welche Haltung sollen wir zu dem Geld haben? Und hier geht's schon los mit einer neuen Denke, mit einer neuen Haltung. Als erstes glaube ich, dass Gott möchte, dass wir lernen, die Priorität zu versetzen, verschieben vom Materiellen zum Immateriellen, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir, das sagt er an einer Stelle in Matthäus 6, 33, wo genau aufgelistet wird, ihr macht euch Sorgen um euer Anziehen, um eure Wohnung, um alles mögliche, macht euch Sorgen. Ich sage euch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, alles was da oben vorher beschrieben ist, wird euch zuteil werden. Ich kümmere mich um euch, sagt Gott. Ich kümmere mich um euch. Ihr braucht keine Angst haben, ihr braucht keine Sorgen haben. Ich kümmere mich um euch. Und da merken wir schon, wie uns so langsam der Boden unter den Füßen verschwindet, weil welches Risiko geht man da ein, sich auf einen unsichtbaren Gott zu verlassen, der sagt, schau mal auf das Unsichtbare und nicht auf das Materielle. Das ist uns als Mensch erstmal so nicht gegeben. Aber Gott möchte uns das schenken, eine Priorität zu setzen von unserer Herzenshaltung. Zum Beispiel, ich glaube, Zufriedenheit ist ein immaterieller Wert, den man nicht kaufen kann, richtig? Auch das ist eine Lüge des Reichtums, der uns sagt, willst du zufrieden sein, musst du nur vernünftig einkaufen. Geh mal shoppen, dann geht's dir gut. Ne? So. Ja, ist vielleicht dann auch ein paar Stunden so. Aber eigentlich wird das Herz davon nicht voll. Eigentlich ist, was einzukaufen, nicht langfristig zufriedenstellend. Wenn man eine andere Haltung hat, kann man sich lange an Dingen, die man gekauft hat, erfreuen. Aber wenn man die Haltung hat, dass das Besitzen Zufriedenheit bewirkt, dann ist man auf dem Holzweg. Also Zufriedenheit ist zum Beispiel ein immaterieller Wert. Gerechtigkeit ist ein immaterieller Wert. Und danach sollen wir uns ausstrecken. Das Zweite, wo eine Veränderung in unserem Denken stattfinden soll, ist, wir sind Verwalter, wir sind nicht Besitzer. Ich habe das gerade schon angedeutet. Ja? In Lukas 12, 42 bis 44, da heißt es, wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter? Sein Herr hat ihm die Verantwortung für alle Mitarbeiter übertragen, er soll sie zu jeder Zeit mit allem Nötigen versorgen. Dieser Verwalter darf sich glücklich nennen, wenn sein Herr ihn bei seiner Rückkehr gewissenhaft bei der Arbeit findet. Das sage ich euch, einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz geben. Ich glaube, wir haben hier auf dieser Erde, in unserer Zeit, wo wir in der materiellen Welt leben, was zu lernen. Und Gott möchte uns hier was beibringen, was wir in der Ewigkeit gebrauchen können. Und das ist nämlich Verwalterschaft. Das ist Umgang. Und hier heißt es, wenn Jesus zurückkommt, dann findet er diejenigen im Umgang mit dem, was er ihnen anvertraut hat, als Verwalter. Und dann wird er ihnen sozusagen Erlaubnis geben, über den gesamten Besitz zu herrschen. Wisst ihr, was das bedeutet? Den gesamten Besitz zu verwalten von Gott? Ich kann mir das nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber Jesus sagt das hier, dass er denjenigen, den er zuverlässig bei der Verwaltungsarbeit findet, dass er dem vertraut für mehr. Was ganz wesentlich ist, um einfach hier weiter zu wachsen, ist der dritte Schritt, dass wir glauben, dass Gott uns versorgt und dass wir uns nicht mit Biegen und Brechen selbst versorgen müssen. Ja, in Matthäus 6, 26 und 30 steht, seht euch die Vögel an. Das ist immer ein Bild, was zu mir spricht. Ja. Wer Vogel mit Nachnamen heißt, der findet immer die Sachen, die Jesus über Vögel sagt, schön. Also, seht euch doch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Halleluja. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Also wenn schon die Vögel verseucht werden, wie viel mehr wir, die Gott geschaffen hat, damit er mit uns in Beziehung stehen kann. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und morgen schon verbrannt wird, wie könnte er euch denn dabei vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Gott möchte gerne, dass wir werden nur großzügig, wenn wir ihm vertrauen, dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Ich kann nicht was von meinem Besitz abgeben, wenn ich Angst habe, dass ich was verliere. Ich kann aber was von meinem Besitz abgeben, wenn ich da einen hab, von dem ich weiß, der ist ein reicher Papa. Ich habe einen reichen Papa. Mag kommen, was will, ich habe einen reichen Papa im Himmel. Und dessen Geld kann ich gar nicht alles ausgeben. Also kann ich weitergeben, im Vertrauen darauf, dass er mich versorgen wird. Da fordert er uns zu heraus. Und aus diesen drei Dingen, die da oben stehen, ergibt sich nämlich diese Großzügigkeit und diese Freigebigkeit wie Gott. Im 2. Korinther 9, Vers 6, da sagt der Paulus den Korinthern, ich bin überzeugt davon, wer wenig sät, also wer wenig investiert, wer wenig gibt, der wird auch wenig empfangen. Das ist leider oft missbräuchlich genommen worden, um Leute dazu zu bringen, Geld zu geben. Also willst du mehr haben? Dann musst du was geben. Ja? Trotzdem stimmt diese geistliche Wahrheit, die wir schon in der Natur sehen, wenn ich nur wenig Körner hinwerfe, dann kann ich nicht erwarten, dass plötzlich ein ganzes Feld dabei rauskommt. Wer wenig sät, der wird wenig ernten. So ist das. Und wenn es um Großzügigkeit geht, um Herzensoffenheit, um Freiheit, dann gilt das. Wenn ich wenig sähe, werde ich wenig ernten. Und wenn ich viel sähe, dann werde ich viel ernten. Und der Paulus zitiert in der Apostelgeschichte 20, Vers 35, Jesus, der gesagt haben soll, es ist nicht direkt überliefert, aber es ist da als Zitat, geben ist seliger als nehmen. Das heißt, ich kriege eine, durch Freigebigkeit, durch Großzügigkeit, kriege ich eine Wertschöpfung in meinem Herzen, eine immaterielle, die ist viel, viel besser. Das weiß jeder, der irgendwie jemand anders hilft, der jemand anderem hilft und feststellt, wie sehr sich derjenige darüber freut. Das ist ein Wert, den kriegt man, den kann man mit Geld gar nicht bezahlen. Also alle, die sich bei den Flüchtlingen engagieren, wissen genau, was ich meine. Das ist total schön, helfen zu können und zu merken, das hilft wirklich. Also die sind dankbar dafür, das bringt voran, das hilft. So, und das ist ein Wert, den kannst du nicht mit Geld bezahlen. Großzügigkeit ist nicht gegenzurechnen mit Geld. Jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Der dritte Punkt. Schritte des Glaubens im Bereich von Finanzen. Wenn wir diesen Entwicklungspfad gegangen sind, Geldliebe haben wir hinter uns gelassen, Geld ist so immer hilfreich, notwendig, aber nichts Besonderes, Wir wissen, es gehört uns nicht, wir verwalten es nur. Und wir haben uns tatsächlich dahingehend entwickelt, dass wir sagen, wir können großzügig sein, weil wir glauben einem Gott, der alles Gold und Silber hat, heißt es da irgendwo in der Bibel. Da ist alles da bei dem, alles. Und da gibt es auch keinen Mangel, gibt es auch kein Ende. Wenn wir das tatsächlich glauben, dann können wir Glaubensschritte gehen. Und ich vermute, in einem Land wie Deutschland, was besonders reich ist, ist es auch besonders herausgefordert, weil ich glaube, der Betrug des Reichtums ist bei uns besonders stark. Aber wir haben auch eine extreme Chance, damit Segen freizusetzen. Also ich bin nicht gegen Reichtum, ganz und gar nicht, aber ich bin dafür, dass wir großzügig werden. Alle miteinander, wir als Gemeinde, alle, wie ihr hier sitzt. In Lukas 16 sagt Jesus, wer im Geringsten treu ist, das ist Vers 10 bis 12, der ist auch in vielem treu. Also wenn ich mit dem wenigen, was ich gekriegt habe, gut umgehe, dann werde ich das auch tun, wenn ich viel habe. Und wenn ich aber schon im Geringsten ungerecht bin, wenn ich schon im Kleinen irgendwie Steuer hinterziehen und gucken und da irgendwie Vorteile und so, wenn ich schon im Kleinen mache, wie viel schlimmer wird es erst, wenn mir mehr anvertraut würde? Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wie wird er euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden, Verwalter gehört mir nicht, mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wie wird er euch das Eure geben? Das wäre ja mal interessant zu wissen, was ist denn das Unsere? Was gehört uns denn? Wenn uns alles Besitz nicht gehört, sondern das Gott gehört und wir verwalten das, was gehört uns denn? Was ist denn das Unsere? Das ist das Erbe, was Gott uns will. Und das ist eben nicht im Sinne von materiellen Erbe, sondern das ist im Sinne von ewigem Leben, im Sinne von Glück, im Sinne von diesen immateriellen Dingen. Die will er uns geben. Also, man kann aus dieser Bibelstelle herauslesen, dass das Geben von Finanzen, großzügig, dass das Geben von Finanzen ein Übungsfeld ist für eigentlich etwas Größeres. Das heißt, hier kommt noch was. Da kommt noch was. Und wir sind hier großzügig eigentlich im Hinblick auf etwas, was noch kommt. Wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Wer wird euch das Eure gegeben, wenn ihr nicht in diesem Pfad unterwegs seid? Wenn du treu mit deinem Geld umgehst, dann kann Gott dir mehr anvertrauen. Und nicht nur mehr Geld, sondern er kann dir auch mehr Verantwortung anvertrauen. Ja, mehr Möglichkeiten anvertrauen. Und das tut er auch. Geld gehört uns nicht, es ist das Fremde, das können wir da auch draus lesen, alles gehört Gott. So, jetzt kommen wir zu drei Schritten. Das war nochmal eine Vorrede. Der erste Schritt, den die Bibel darstellt, also ich rede jetzt nicht von Umgang mit Geld, das ist jetzt nicht mein Thema. Mein Thema ist jetzt Vertrauensschritte. Aufgrund dieser Voraussetzung glaube ich Gott, dass er mich versorgt, deswegen bin ich in der Lage, Wagnisse einzugehen. Glauben ist immer Wagnis, ist immer Risiko. So, davon rede ich jetzt, von Risiken, die man eingeht mit Geld. Und wo der Normalsterbliche sagen würde, hast wohl nicht alle bei Trost. Aber weil man aus dem Vertrauen zu Gott heraus ist, sind Sachen denkbar, wo man andere sagt, das ist ja vermessen oder ist unglaublich oder wie kann man nur? Schritte des Glaubens, so das ist mein Thema. So, das Erste, was die Bibel, und ich nehme einfach mal drei Schritte, die die Bibel darstellt. Das erste Schritt ist Verleihen. Etwas verleihen. Gib jedem, der dich um etwas bittet und weise keinen ab, der etwas von dir leihen will. Matthäus 5, Vers 42 aus der Bergpredigt. Verleihen. Ich weiß nicht, manchmal braucht man Vertrauen dazu, jemandem was zu verleihen. Wenn ich das Vertrauen in denjenigen setze, hier habe ich alles schon gehabt, wenn ich das Vertrauen in denjenigen setze, dem ich das Geld leihe, habe ich verloren. Dann würde ich wahrscheinlich nicht jedem was verleihen. Weil ich denjenigen ja kenne, dem ich Geld leihe. Und ich weiß ja, dass manche das einfach nicht auf den Pin kriegen, Geld zurückzuzahlen. Also wenn ich demjenigen dann vertraue, dass er mir das Geld zurückgibt, bin ich blauäugig. Aber wenn ich freigebig bin, weil ich weiß, dass Gott mich dafür belohnen wird, auf irgendeine Art und Weise, dass ich verleihe und seinem Gebot folge, dann kann ich verleihen. Dann kann ich auch jemand verleihen, von dem ich weiß, das Geld sehe ich nie wieder. Das geht, weil ich bin nicht gebunden an das Geld. Das Geld hat mich nicht im Griff. Versteht ihr, was ich sage? Ihr guckt alle so sparsam. Das zweite ist, was die Bibel sagt, sind, dass man spenden soll oder spenden kann. Und auch Spenden, gibt es ja unterschiedliche Größenordnungen von Spenden, die Bibel nennt das auch Almosen, sollen, und das ist eine Sache, die das, die mehr den Glauben anbetrifft, sollen im Hinblick auf das Reich Gottes stattfinden. Also auch den Armen zu geben, sollte eine Reichsgottesperspektive sein. Ich habe was von Gott empfangen. Ich gebe was von Gott weiter. Ich bin ein Segensstrom. Ich bin nicht einer, der was hat und der was weitergibt, sondern ich habe was empfangen und gebe was weiter. Das ist eine ganz andere Einstellung. So, also, Almosen geben. Da möchte ich auch eine Bibelstelle zu vorlesen. Matthäus 6, Vers 1 bis 4. Was nochmal, wo Jesus nochmal richtig Wert auf die Herzenshaltung legt. Er sagt, hütet euch davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn erwarten. Denn ihr habt den Lohn ja schon von der Bewunderung der Leute gekriegt, sage ich jetzt mal als Ergänzung. Wenn du aber Armen etwas gibst, dann posaune es nicht heraus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen, an den Straßenecken, um gelobt zu werden. Ich sage euch, die haben ihren Lohn schon lange ausbezahlt bekommen. Wenn du jemandem hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte Hand tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater im Himmel, der im Verborgenen ist, den du nicht sehen kannst, der sieht, was du im Verborgenen getan hast. Das ist eine Herzenshaltung. Das heißt, ich gebe nicht, um als Charity King erkannt zu werden, sondern ich gebe aus der Beziehung zu Gott heraus, der seinen Segen vom Himmel auf diese Erde bringen will und mich als Kanal benutzen will. Und es gibt einige, sagen wir mal, Adressaten, die Gott besonders betont in der Bibel. Das erste sind Arme und Bedürftige. Denen ist Gott scheinbar besonders nah und denen möchte er auch besonders nah sein durch unsere Mildtätigkeit. Dann als zweites nennt Gott die Glaubensgeschwister. Ja, und auch dazu eine Bibelstelle, die uns sehr klar macht, dass wir da nicht einfach so sagen können, auch wenn es einem hier in der Gemeinde schlecht geht, watch else, ist egal. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Und jetzt kommt ein schönes Beispiel. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist, ja, und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, gebt ihnen aber nicht für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, der keine Werke hat, in sich tot. Also wenn wir Bedürfnisse sehen und reagieren nicht in der Barmherzigkeit Gottes auf diese Bedürfnisse, dann lasst uns nicht darüber quatschen, dass wir an Gott glauben. Das ist Selbstbetrug. Die Werke sind, der Glaube ist eigentlich tot, ohne Werke. Ohne den Ausdruck dieser Barmherzigkeit, dieser große, wenn das nicht seinen Ausfluss findet, seinen Ausdruck findet, dann ist das Quasseln. Mehr ist das nicht. Und der letzte Punkt, ich müsste hier gleich, glaube ich, immer weitermachen. Also das erste war Verleihen. Das zweite war Spenden für das Reich Gottes an verschiedene Adressen. Arme, Bedürftige, Glaubensgeschwister. Es gibt noch ein drittes Beispiel, das habe ich aber weggelassen. Nein, die Bibel empfiehlt uns, dass wir diejenigen mitfinanzieren, die das Evangelium verkündigen. Aber da ich hier stehe, wollte ich es nicht so sagen. Und der dritte Schritt ist, den Zehnten zu geben. Jetzt möchte ich mal fragen, weiß jemand, was der Zehnte ist? Hebt mal die Hände, wer weiß, was der Zehnte ist? Wer weiß, was Tithing ist? Wisst ihr, was das ist? Der Zehnte sind 10% des Einkommens, deswegen heißt das der zehnte Teil, der zehnte Teil. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Einkommen und davon 10%, das ist der Zehnte. Der Zehnte hat eine Geschichte. Und die Geschichte fängt nicht mit dem Gesetz an, die Geschichte fängt mit Glauben an, bei Abraham. Abraham hat den zehnten Teil aller seiner Güter, alles seines Besitzes an einen Mann gegeben, der hieß Melchisedek und der war ein Hohepriester. Und er hat dieses Geld dem Melchisedek nicht gegeben, weil er den so toll fand. Der hat dieses Geld dem Melchisedek gegeben, repräsentativ für Gott. Der hat im Grunde gesagt, Gott, hier ist mein ganzes Hab und Gut. Und ich möchte dir gerne ausdrücken, dass ich ein guter Verwalter bin. Mir gehört nichts. Nichts gehört mir davon. Das ist mir alles anvertraut. Aber ich möchte dir gerne zum Ausdruck bringen, das ist ein Ausdruck meines Glaubens, weil es auch mit Risiko behaftet ist, denn 10% ist nicht wenig. Ich möchte dir gerne 10% meines Einkommens geben. Und das gebe ich dem Melchisedek, weil der war nur halt gerade zu der Zeit der Hohepriester. Der kriegt das Geld. Da war noch kein Gesetz geschrieben. Da gab es noch kein Mose, kein gar nichts. Es war ein reines Glaubensverhalten. Hinterher wurde es ins Gesetz gegossen und es hat, also ins mosaische Gesetz, und es hat hinterher die Funktion gehabt, dass diejenigen, die im Tempel Dienst getan haben, davon leben konnten. Da war das so, dass die Stämme, die 12 Stämme Israel, jeder hat 10% seines Besitzes für den Stamm Levi gegeben. Der Stamm Levi war der Stamm der Priester, der Priesterschaft. Und die haben sozusagen von allen anderen Stämmen 10% bekommen. So, dass sie davon leben konnten. So war es dann im Gesetz. So, jetzt sagen viele, ja, das ist alles Altes Testament. Heute mit dem Zehnten geben, nee, das passt nicht mehr dazu. Erstens glaube ich, dass es tatsächlich seinen Ursprung hat im Glauben und nicht im Gesetz. Das war das Erste. Und das Zweite, was ich glaube, dass Jesus das mit dem Zehnten geben in keinster Weise in Frage gestellt hat. Der ist da wie von selbstverständlich von ausgegangen. Der hat sogar mal das zitiert und hat den hohen Priestern gesagt, ihr verzehntet ja alles, ihr verzehntet jedes Gewürz, jede Minze, da seid ihr total kleinlich mit. Da habt gar nichts mit Großzügigkeit zu tun. Da seid ihr so knickerig. Aber wenn es um Barmherzigkeit geht, da habt ihr nichts mit zu tun. Versteht ihr was? Jesus wollte das Herz erreichen. Er möchte gerne, dass wir aus einem freigebigen Herzen die Dinge tun. So ist das jetzt mit dem Zehnten. Also in diesem Zusammenhang komme ich nicht drum herum, etwas vorzulesen, was uns etwas piekst und wehtut. Das ist Prophet Maleachi 3 von Vers 7 bis 12. Ich hoffe, ihr seid gewappnet und habt die Pflaster bereit. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, wovon sollen wir umkehren? Was haben wir falsch gemacht? Und dann sagt Gott zu denen, darf ein Mensch Gott betrügen? Darf ein Mensch Gott beklauen? Darf er das? Darf ein Mensch Gott beklauen? Nein. Ja, aber wo haben wir das denn gemacht? Wo haben wir dich denn beklaut? Wo haben wir dich denn betrogen? Und dann sagt Gott, mit dem Zehnten und mit den Abgaben, das heißt mit den Almosen, also eigentlich in der ganzen Haltung des Besitzes habt ihr mich betrogen. Ihr seid verflucht und das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genug Nahrung gibt. Also da ging es nicht nur um Geld beim Zehnten, sondern es ging auch um Nahrung. Es ging auch um Erntezehnten. Ja, 10% des Ernteeinkommens. Also, bringt den kompletten Zehnten ins Vorratshaus, damit es im Tempel genug Nahrung gibt. Stellt mich doch bitte damit auf die Probe. Testet mich doch mal damit. Gebt mal den zehnten Teil und guckt mal, was passiert. Die Angst sagt dir, da hast du hinterher große Verluste. Gott sagt, teste mich. Teste mich als derjenige, der dein Versorger sein will. Bring den kompletten Zehnten in euer Vorratshaus. Stellt mich auf die Probe, spricht der Herr, der Allmächtige. Ob ich nicht, und jetzt kommt, die Fenster des Himmels aufmache und unzählige Segnungen herabschütten werde. Gott verspricht hier, dass wenn wir treu sind im Bereich der Freigebigkeit, der Großzügigkeit und das durch 10% ausdrücken, wenn du nur 9 hast, ist auch okay. Ich sage mal, wer sagt, ich kann nicht, ich habe nicht so viel Geld und 10% ist so viel und so. Ja, ich muss ja nicht mit dem 10. anfangen, kannst auch mit dem 5. anfangen. Alle Mathematiker aufgepasst. Also, ich glaube, das lese ich auch aus der Stelle, die Jesus da zu den Pharisäern sagt. Gott geht es überhaupt nicht um Knickerigkeit. Gott ist kein Erbsenzähler. Ja? So. Also darum geht es nicht. Es geht darum, Glauben auszudrücken. Wie drücke ich mein Vertrauen aus? Und wenn ich aus meinem Überfluss sage, ach ja, das kann ich geben, das wird mir nicht wehtun. Das ist kein Glaubensakt. ist berechnend. Ist ganz einfach berechnend. Ich checke, was habe ich? Ich gucke, was kann ich abgeben davon? Das gebe ich ab. Das ist nicht schlecht. Das ist Almosen geben, das Opfern, das ist gut. Das ist gut. Keine Frage. Aber das ist kein Glaubensschritt. Das ist kein Glaubensschritt. Ein Glaubensschritt wird das erst dann, wenn es mir wehtun könnte, wenn es mich herausfordert. Vorher ist das kein Glaubensschritt. So, jetzt verspricht Gott hier, ich werde euch unzählige Segnungen geben. Testet mich doch mal, probiert das doch mal aus. Versucht das doch mal. Diese Gemeinde lebt vom Zehnten geben, um es ganz einfach zu sagen. Wir sind finanziert über die Leute, die bereit sind, den Zehnten zu geben. Und kein Mensch kontrolliert, ob da 10% deines Einkommens sind, weil keiner weiß, was du verdienst. Also insofern ist da die totale Ahnungslosigkeit bei uns. Ja? Aber nicht bei Gott. Denn Gott, der im Verborgenen ist, sieht, was im Verborgenen ist. Deine Rechte weiß nicht, was die Linke tut. Vielleicht solltest du wissen, was du tust. Aber Gott, der im Verborgenen ist, wird den vergelten, die im Verborgenen geben. So, und jetzt ist hier noch eine interessante Stelle. Er sagt, bestimmte Zustände bei euch in eurem Leben, die beschreibt er als Fresser. Das war damals das Bild von den Heuschrecken, die übers Land gekommen sind und alles abgefressen haben. Das ist aber bezogen auf Finanzen, bezogen auf Besitz, ein Bild für Schulden. Ja? Also der Fresser bedroht dich, Schulden bedrohen dich. Und viele stecken in Schulden. Und damit ihr nicht Frucht habt, damit ihr keine Ernte bringt, damit, ne? Und so weiter, dieser Fresser. Und den, sagt Gott, den werde ich bedrohen, wenn ihr bereit seid, mir zu vertrauen. Den werde ich bedrohen. So, das heißt, wir haben zwei Geschenkangebote von Gott. Das eine ist, ich werde die Fenster des Himmels öffnen und da wird Segen herauskommen. Und zwar ein Segen, den ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Und das zweite ist, ich werde den Fresser bedrohen. Ich werde diesen Hang zu Schulden wegnehmen. Ich werde euch plötzlich in Möglichkeiten hineinführen, wo ihr jetzt denkt, das geht ja gar nicht. Und das geht schon gar nicht, wenn ich dann auch noch 10% gebe. Dann geht das schon mal überhaupt nicht mehr. Solange ich denken kann, geben wir den Zehnten. Wir sind so gesegnet. Also ich bin sowas von überzeugt davon, dass Gott sich testen lässt und zu seinem Wort steht. Der macht das, was er da sagt. Der segnet dich. Ganz bestimmt. Und es ist keine Geldantreiberei hier für diese Gemeinde oder sowas. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass der maximale Segen dir zuteil wird. Und ich sehe hier ein Angebot, Gott dich maximal zu segnen. Da gibt es eine kleine Bedingung. Willst du dich darauf einlassen? Du hast die Freiheit dazu, ja zu sagen oder nein. Aber diese Entwicklung, die will Gott geben. So. Ich komme zum Schluss, weil auch schon die Zeit so weit fortgeschritten ist. Lass uns mal mit solchen Fragen vielleicht aus dieser Predigt rausgehen. Warum ist Geld für uns so wichtig? Hat es den richtigen Stellenwert in unserem Herzen? Regiert Geld meine Welt? Meine persönliche Welt? Was macht Geld und Besitz mit meinem Herzen? Was macht Geld und Besitz mit meiner Beziehung zu Gott? Manche wünschen sich vielleicht viel mehr in der Beziehung zu Gott und fragen sich, das ist alles so träge, das ist alles so... Schwierig. Vielleicht, ich will es nicht behaupten, aber vielleicht ist die Haltung zum Geld ein Grund dafür, dass es so schwierig ist mit der Beziehung zu Gott. Und es wäre wert, da nicht nur drüber nachzudenken, da einmal zuzuhören, sondern sich damit zu beschäftigen. Und dazu möchte ich euch einladen. Ich möchte euch einladen dazu, euch damit mal zu beschäftigen. Das mal weiter zu durchdenken. Mal selber die Bibel zu nehmen, mal zu gucken, was sagt Jesus zu Geld? Einfach mal auch persönlich da von Gott angesprochen zu werden. Lasst euch dazu einladen. Ich möchte am Abschluss beten und dann darfst du weitermachen. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir danken dafür, dass du dich in der Bibel zeigst als ein Gott des Überflusses, ein Gott, der uns beschenken will, ein Gott des Reichtums, ein Gott, der uns als seine Kinder nicht am Hungertuch nagen lässt, sondern der uns gut versorgt. Dieses Bild soll unser Herz voll machen, dieses Bild von dir. Da wollen wir dran glauben. Und dann ist viel mehr möglich als das, was wir bis jetzt ermöglichen konnten. Und Ja, wir sind herausgefordert, dir wirklich zu vertrauen, Schritte des Glaubens zu gehen. So wie Petrus auf dein Wort hin aus dem Boot gestiegen ist, einen absoluten wahnsinnigen Schritt gegangen ist, aufs Wasser getreten ist, weil du gesagt hast, komm zu mir. Und dann hat er irgendwie sich auf dieses Wort gestellt und ist rausgestiegen. Und heute haben wir über so Schritte mit Geld nachgedacht und mit Besitz. Und ich bete, dass du uns Mut gibst und dass du uns vor allen Dingen auch einen Ausblick auf diesen Segen, auf dieses Beschenktsein schenkst. Danke, Herr, dass du gut bist zu uns, Herr. Und ich danke dir, dass du für jeden, der hier sitzt, echt viel, viel, viel Segen vorbereitet hast, der sich nicht in erster Linie in Geld zeigt, sondern der sich zeigt in Frieden, in Freude, in Gerechtigkeit, in diesen Dingen deines Reiches, Herr. Und ich bete darum, dass du uns alle damit segnest und beschenkst. Und gib uns Mut, Schritte zu gehen, die notwendig sind, um mehr davon zu erleben. Amen.